ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hey, ich bin Alisa Jung. Hier geht es jede Woche um die aktuelle Lage im Krieg in der Ukraine. Und hier gibt es nun eine neue Entwicklung. Denn US-Präsident Joe Biden hat dem Drängen der Ukrainer nachgegeben und ihnen die Freigabe für den Einsatz weitreichender ATACMS-Raketen gegen militärische Ziele in Russland erteilt. Und nur einen Tag später haben die Ukrainer 6 ATACMS abgeschossen. Das fällt alles in eine Zeit, in der Russland seit 1000 Tagen Krieg gegen die gesamte Ukraine führt. Ich spreche darüber zuerst mit dem Militärökonomen Dr. Markus Kolb und später mit dem Ex-NATO-General Egon Rams und der Friedensforscherin Professor Ursula Schröder. Herr Kolb, wir haben in dieser Sendung schon oft über diese Forderung der Ukraine gesprochen. Die gibt es ja eben schon seit Monaten. Also westliche Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen zu dürfen. Und jetzt gibt es diese Entscheidung der Amerikaner zu den ATACMS. Allerdings eben begrenzt. Sie dürfen die wohl nur einsetzen, begrenzt auf die russische Region Kursk. Ihre Einschätzung, wird das jetzt irgendetwas ändern für die Ukrainer in diesem Krieg?
Ja, also man muss zunächst einmal sagen, die Ukraine bekommt jetzt endlich die Erlaubnis, das zu tun, was eigentlich für jede andere Armee standardmäßig der Fall ist. Überlegen Sie mal, Sie würden irgendein x-beliebiges Waffensystem ausliefern, aber mit der Restriktion, ihr dürft dies nicht, ihr dürft das nicht und ihr dürft es in diesem Raum nicht verwenden. Na, also das war lange Zeit eine Besonderheit dieses Krieges und zu diesem traurigen Jubiläum jetzt von 1000 Tagen Krieg ist das, denke ich, ein richtiges Signal. Die Nachrichtenlage ist ein bisschen widersprüchlich. Also man weiß jetzt nicht genau, haben sie jetzt wirklich die Erlaubnis, sämtliche Ziele in der Range anzugreifen, die es in Russland theoretisch erreichbar wären oder nur in der Region Kursk. Aber wenigstens haben sie jetzt die Erlaubnis, tatsächlich Ziele auf dem Gebiet des Gegners anzugreifen. Also das, was kriegsvölkerrechtlich eigentlich völlig normal ist und im Übrigen auch legal, ne, bevor jetzt hier die Trolle wieder anfangen zu schreien, selbstverständlich können sie mit ihren eigenen Waffen militärische Ziele auf dem Territorium des Gegners angreifen. Und das gilt natürlich auch für Waffen, die von Unterstützern von ihnen geliefert worden sind. Also insofern, es erhöht selbstverständlich die militärische Schlagkraft der Ukraine. Jetzt muss man aber natürlich sehen, in Bezug auf welche Dinge oder in Bezug auf welche Systeme. Also sprich, auf die Luftangriffe, die Russland durchführt, hat das, was die Luftkampfmittel angeht, weniger einen Effekt, weil Russland die Flugzeuge einfach weiter ins Hinterland verlegen kann, also auf Flugplätze, die einfach weiter entfernt sind als diese 300 Kilometer Range. Aber die Flugplätze, die in der Range liegen, die kann man durchaus treffen. Das eigentlich Wichtigere ist, wenn Sie die Erlaubnis bekommen, in diesem gesamten Gürtel von 300 Kilometern ab der Grenze militärische Ziele anzugreifen, dann erreichen Sie sehr viele wichtige Eisenbahnknotenpunkte, insbesondere Liski bei Voronezh. Schaut kaum jemand drauf, ist aber ein zentraler Knotenpunkt, über den die ganze Logistik läuft. Sie erreichen Rostov-na-Donu mit seinen ganzen militärischen Anlagen und sie erreichen, das sehen wir gerade auf der Karte hier, sie erreichen sogar einen ganz kleinen Zipfel ganz unten in Süden gegenüber der Brücke von Kertsch. Wir haben ja schon mal gesprochen über die Brücke von Kertsch und die zu treffen, das ist ziemlich schwierig. Aber was theoretisch möglich wäre, ist quasi den Landzipfel genau gegenüber zu treffen, also wo die Auffahrtsrampen sind für Autos und für die Züge. Und wenn Sie die treffen würden, dann würde die Brücke von Kertsch zwar noch stehen, aber sie wäre nicht befahrbar. Ne? Also Sie sehen, meine Fantasie, die ist da am Blühen. Also da wäre natürlich sehr viel mehr möglich an militärischen Operationen, als die Ukraine jetzt durchführen kann.
Wir haben jetzt hier gerade eine Karte schon gezeigt, auf die möchte ich jetzt auch nochmal mit Ihnen konkreter eingehen. Es geht da auch eben um andere Waffentypen, andere westliche Waffen. Hier sehen wir jetzt die Karte, von denen die Ukraine ja auch fordert, sie einsetzen zu dürfen. Also es geht dabei auch um den deutschen Raketenwerfer Mars 2 mit einer Reichweite von über 80 Kilometern, den britischen Marschflugkörper Storm Shadow, den sehen wir hier auch mit einer ungefähren Reichweite von 250 Kilometern. Und wir sehen auch die ATACMS, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, die eben eigentlich bis zu 300 Kilometer erreichen sollen. Und theoretisch, das haben wir auch mal eingezeichnet, geht es da ja auch um den deutschen Taurus-Marschflugkörper. Den möchte die Ukraine ja unbedingt, hat ihn bislang nicht bekommen, keine Freigabe aus Deutschland, der eben mit mehr als 500 Kilometern Reichweite dann zum Einsatz käme. Und wir haben es jetzt also gerade gesehen, der Taurus, der käme potenziell, sagen wir mal, roughly bis Moskau. Und halten Sie es aber tatsächlich für realistisch, dass die deutsche Regierung da tatsächlich ihre Haltung Nein zu den Taurus-Lieferungen auch noch ändern könnte? Hat sich ja in der Vergangenheit eigentlich immer sehr an amerikanische Entscheidungen auch orientiert und angepasst.
Ja, wissen Sie, ich interessiere mich weniger für die Vergangenheit als die Zukunft, ne? Ich würde sagen, da fragen Sie in 3 Monaten nochmal nach, wenn die Wahlen waren und dann sieht man die Dinge vielleicht anders. Wir wollen jetzt vielleicht nicht so sehr sprechen über die Versäumnisse der Vergangenheit, weil dann müsste man ein sehr großes Fass aufmachen und das möchten wir doch vermeiden. Dafür haben wir auch gar nicht die Sendezeit. Aber wir müssen noch ein bisschen differenzieren, einfach zwischen der Frage, hat die Ukraine die jeweilige Waffe schon? Aber ist sie einfach begrenzt bisher in der Reichweite oder hat sie sie noch gar nicht? Also wenn wir die Karte vielleicht noch mal sehen könnten, einfach, dass die Zuschauer das noch mal klar sehen. Also die Ukraine hat bereits Attackams, sowohl die Kurzstrecken als auch die Langstreckenvariante. Also Kurzstrecken sind 150, Langstrecken sind 300 Kilometer Reichweite. Das Problem war nur, dass sie eben bisher die Langstrecke Attackams nicht einsetzen durfte für Ziele auf russischem Gebiet. Und das hat sich jetzt geändert, also zumindest in der Region Kursk. Ne? Und Sie sehen, jetzt kommen Sie also sehr viel weiter ins Hinterland. Und das ist die eigentliche Idee. Ich habe ja immer gesagt, dass über diesen Krieg nicht so sehr irgendeine einzelne Schlacht entscheidet, sondern die Logistik. Und die Fähigkeit, die Russland bisher immer gehabt hat, die man ihm nie nehmen konnte, ist eben aus dem Hinterland immer weiter Logistik heranzuführen. Dafür braucht es aber Transportachsen und Transportmittel. So, und die kann ich jetzt in der Tiefe des Raumes herausnehmen. Das ist also der große Unterschied. Also sprich, selbst die Waffe mit der größten Reichweite nützt mir nichts, wenn ich sie nicht für ein bestimmtes Ziel einsetzen kann. So, und diese Diskussion, die gilt natürlich auch für Taurus. Das heißt also, ich könnte der Ukraine Taurus liefern, könnte ihr aber gleichzeitig verbieten, bestimmte Ziele anzugreifen oder nur, ich könnte ja zum Beispiel sagen, du darfst nur bis zu einer bestimmten Range schießen. Also zum Beispiel, obwohl Taurus theoretisch von den Leistungsdaten bis 500 Kilometer fliegen kann, könnte man sagen, du darfst aber nur bis zu einer Range von 300 Kilometern das Ganze einsetzen. Das kann man entsprechend programmieren, also das wäre technisch nicht das Problem. Und insofern sind wir wieder bei der alten Diskussion, die wir bei jedem Waffensystem hatten. Erst befürchtet man das Übliche, ne? Weltkrieg, Atomknallebums und so weiter. Und dann nach 6 Monaten merkt man, dass es halt doch nicht so ist. Und dann liefert man das Waffensystem und beim nächsten Waffensystem geht es dann wieder los und so weiter und so weiter. Ne? Also immer dieser gleiche Zyklus. Wir sind jetzt wieder in einem weiteren dieser Zyklen und haben der Ukraine jetzt ein bisschen mehr wieder an militärischen Fähigkeiten verschafft. Und ich denke, das ist auch ein politisches Signal an Russland, dass es eben merkt, naja, nur weil gewisse Menschen jetzt nach Moskau telefonieren, heißt das noch lange nicht, der Krieg ist aus, ne? Sondern vielleicht ist das auch ein bewusst platziertes Gegensignal, dass man sagt, okay, wenn ihr nicht aufhört und hier Nordkoreaner importiert und vielleicht noch Drohnen aus China, ne, was wir heute so hören, wenn das stimmt, dann müssen wir halt auch was tun. Ne? Also Stichwort Eskalationsdominanz. Es ist nicht so, dass Russland hier ausschließlich die Initiative hätte, sondern man kann dann durchaus auch Zeichen setzen.
Wir wollen gleich auch noch mal über die Äußerung des Kanzlers, die er heute in Rio getätigt hat, am Rande des G20-Gipfels zu Taurus schauen. Sie haben aber eben die Eskalationsdominanz angesprochen. Da würde ich gerne vorher jetzt noch einmal nachfragen. Also Russland hat bereits auf die Ankündigung der USA reagiert. Und zwar die Entscheidung würde sie zu einer grundlegend neuen Situation in Bezug auf die Beteiligung der USA an diesem Konflikt führen. Das warnt der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Und er sagt außerdem, es sei offensichtlich, dass die scheidende US-Regierung Öl ins Feuer gießen wollte. Wie könnte Russland reagieren?
Ich wollte jetzt schon fast sagen, rote Linien. Ne? Wir haben es mal wieder mit sogenannten roten Linien zu tun, die sich dann im Nachhinein als Propagandabluff herausstellen, wie schon bei den letzten 27 Runden, die wir hier durchgeführt haben. Wir erinnern uns vielleicht, ne? Wenn ihr Panzer liefert, dann rote Linie. Wenn ihr Artillerie liefert, dann rote Linie. Wenn ihr Attackams Kurzstrecke liefert, dann rote Linie. Wenn ihr Attackams Langstrecke liefert, dann rote Linie. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann das nicht mehr hören. Und Herr Peskow, den ich sehr bewundere für seine Fähigkeit, konstant zu lügen, wirklich ohne eine Miene zu verziehen, der sagt halt auch immer das Gleiche. Ne? Was mich ehrlich gesagt wundert, ist, dass dieses Narrativ sich nicht so langsam abnutzt. Also, dass viele Leute immer noch hereinfallen. Das ist einfach, naja, es ist halt russische Auslandspropaganda. Sie merken, das sind trainierte Leute, die wissen sehr genau, was sie tun. Die sind handwerklich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das hat viel mehr zu tun mit unserer inneren Schwäche im Westen, dass wir uns von sowas immer noch beeindrucken lassen. Also ich erinnere immer an die 1980er Jahre, ne? Kurzstreckenmissiles in Europa, 60.000 Atomsprengköpfe auf beiden Seiten, davon 30.000 einsatzbereit. Und hat man sich ins Boxhorn jagen lassen? Nein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr stark ein Zeichen unserer Zeit und nicht so sehr ein Thema militärischer Fähigkeiten oder Szenarien.
Umberto Bailoni möchte wissen, was werden die 4000 KI-Drohnen von Deutschland der Ukraine bringen?
Ich würde sagen, die bringen lokal schon etwas, aber ich halte den Namen Mini-Taurus, der so in der Presse ein bisschen kolportiert worden ist, für irreführend, aus zwei Gründen. Also zunächst mal haben die bei weitem nicht die Reichweite des Taurus, also nach dem, was ich gelesen habe, etwa 150 Kilometer maximal. Das heißt also, natürlich kommen sie damit nach Russland rein, wenn sie die ab der Grenze abschießen, aber es ist nicht die gleiche Reichweite. Und da muss man natürlich auch sehen, der Taurus ist ein völlig anderes Kaliber, was Flugbahn, Fluggeschwindigkeit und vor allem Durchschlagskraft angeht. Also sprich, der bringt sehr viel mehr Sprengladung ans Ziel. Diese kleinen Drohnen, die würde ich sagen, können sie einsetzen gegen kleinere Ziele, gegen lokale Ziele. Aber Taurus würden sie halt nehmen für etwas Großes oder für etwas, das sehr stark gehärtet ist. Man hat ja zum Beispiel diskutiert, Taurus gegen die Brücke von Kertsch einzusetzen. Das wäre durchaus auch realistisch. Aber bei den Drohnen, da macht es halt mehr die Masse, ne? Also nach dem, was ich gelesen habe, sollen es ungefähr 4000 Stück sein und die Belieferung beginnt ab Dezember. Also da kann man dann schon durchaus Wirkung erzielen, aber es ist halt eine andere Art von Wirkung, ja? Und wenn ich Taurus habe, dann kann ich halt völlig andere Drohungen aufstellen. Also nicht nur, was die Reichweite angeht, sondern was die Sprengkraft angeht, ne? Und das Interessante ist eigentlich, wissen Sie, nach jetzt 1000 Tagen Krieg, wo Russland nonstop die Ukraine überzieht mit einem imperialen Krieg und zivile Infrastrukturen beschießt, Zivilisten tötet, Energieinfrastrukturen beschießt, reden wir immer noch davon, dass die Ukraine, wohlgemerkt Ukraine, den Krieg eskalieren könnte, ne? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich empfinde mich langsam so als Bewohner einer seltsamen, verkehrten Welt, wo offenbar so, wo es sehr stark an Rückgrat fehlt. Das habe ich schon in der letzten Sendung gesagt. Es geht vielleicht nicht mal so sehr um das konkrete Waffensystem, sondern es geht darum, die Ukraine in die Fähigkeit oder in die Lage zu versetzen, den russischen Angriff zu neutralisieren und letztlich zurückzuschlagen. Weil nur dann wird sie als Staat und Nation überleben. Und wenn man nicht bereit ist, das zu tun, dann muss man sich fragen, wo man eigentlich steht. Das sind dann so die größeren Zusammenhänge.
Rainer Hagen hat eine kluge Frage dazu gestellt. Bei weitreichenden Systemen müssen Ziele ausgewählt werden, die für die Ukraine die hauptsächliche Bedrohung darstellen. Hat die Ukraine die Aufklärungsfähigkeiten, diese Ziele zu identifizieren?
Gut, nicht nur die Ukraine, die haben viele Menschen. Also ich meine, wenn Sie sich ein bisschen informieren, es gibt Open Source Karten, die zeigen Ihnen diese Ziele, die Sie in verschiedenen Ranges haben, ganz offen. Ja, also mit Namen, mit genauer Geolokalisierung. Das ist überhaupt nicht das Problem, die zu finden. Das Problem ist, sie zu erreichen. Ne? Und das größte Problem der Ukraine ist sozusagen, sie stehen an der Grenze und sie sehen genau, von wo die Logistik kommt, sie sehen, von wo der Angriff kommt, sie sehen, von wo das Flugzeug startet. Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht wissen. Das Problem ist nur, sie können nichts dagegen tun, weil sie entweder nicht in den Raum nach Russland hineinkommen oder weil sie zwar die Waffe haben, die diesen Raum erreichen könnte, aber sie nicht benutzen dürfen. Also sie kämpfen sozusagen mit einer Hand auf den Rücken gebunden. Und das bringt natürlich nichts. Und jetzt ist man so langsam dabei, eben diese Restriktion aufzuweichen.
Es gibt besorgte Stimmen auch bei uns im Stream und ich hatte es auch angesprochen. Die Mehrheit der Deutschen in unserem letzten ZDF-Politbarometer ist gegen zum Beispiel auch die deutsche Lieferung des Taurus. Steven schreibt, ich finde die Entwicklung überhaupt nicht gut. Beide Seiten eskalieren immer weiter. Hochskaliert endet es im schlimmsten Fall im Dritten Weltkrieg. Das kann nicht euer Ernst sein. Und dazu eine Frage, die ich gerne stellen möchte, auch aus dem Stream. Hier möchte ein User, eine Userin wissen, glaubt man immer noch, mit mehr Waffen etwas verändern zu können? Haben die letzten 3 Jahre nicht gezeigt, dass mehr Waffen keine Veränderung auf dem Schlachtfeld gebracht haben?
Ja, also Sie kennen ja meinen Spruch, Frieden schaffen mit Lenkflugwaffen, ne? Selbstverständlich haben Waffen auf dem Schlachtfeld eine Veränderung gebracht. Die erste und größte Veränderung ist, dass die Ukraine überhaupt noch existiert. Ich meine, überlegen Sie mal, man hätte im Mai 22 keine Artillerie geliefert. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Im Mai 22 hatte die Ukraine keine westliche Artillerie. Erst da begann die Lieferung westlicher Artillerie und westliche Panzer hatte sie da auch schon nicht, ne? Und Sie haben gesehen, wie Russland die Ukraine zusammengeschoben hat in den ersten Wochen des Krieges. Also mit anderen Worten, wissen Sie, Waffen sind nicht nur was Aggressives, Waffen können auch schützen. Und ohne Waffenlieferung wird es die Ukraine gar nicht mehr geben. Dann stünde Russland jetzt an der polnischen Grenze und an der rumänischen. Und würde da schon zündeln. Und Moldawien wird es dann übrigens auch nicht mehr geben. Ne? Also so muss man die Sache auch mal sehen. Was Eskalation angeht, Russland kann diesen Krieg jeden Tag beenden. Ja? Es ist ein russischer Angriffskrieg gegen eine souveräne Nation. Niemand zwingt Russland, Krieg zu führen. Russland ist nicht bedroht und die Ukraine hat Russland auch nicht angegriffen. Also insofern halte ich das für ein bisschen verzerrte Wahrnehmung. Ich kann natürlich diese Ängste vor dem Atomkrieg oder vor dem Dritten Weltkrieg zu gewissen Teilen nachvollziehen. Es sind Ängste, die vor allem in Deutschland existieren. Es ist immer wieder interessant, wenn Sie in Polen, im Baltikum oder in England sich die Diskussion anschauen, da gibt es diese Diskussion überhaupt nicht. Ja, also das scheint etwas spezifisch Deutsches zu sein. Das hat wahrscheinlich sehr viel zu tun mit den 1980er Jahren, als man eben mit der Perspektive tatsächlich leben musste, als es viel, viel mehr Atomsprengköpfe gab in der Welt. Sie müssen ja überlegen, die USA und Russland haben heute noch jeweils etwa 1500 einsatzbereite Atomsprengköpfe, bei etwa 6000 Bestand. In den 1980er Jahren waren es 30.000 bei etwa 60.000 Bestand. Also da war der mehrfache globale Overkill möglich. Das Deutschland meiner Kindheit, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Aber trotzdem hilft es nichts, sich in irgendwelche Angstfantasien zu flüchten, weil das ist genau das, wie die russische Propaganda funktioniert. Ja? Die russische Propaganda funktioniert, indem sie sie innerlich zersetzt, indem sie versucht, in ihre Psyche einzudringen und ihnen bestimmte Bilder zu vermitteln oder bestimmte Erzählungen, sodass sie quasi von selber aufhören zu kämpfen oder gar nicht erst damit anfangen. Sie merken, dass das ist kein Zufall, das sind, wie gesagt, Tschekisten, das sind Leute, die ihr ganzes Leben ausgebildet wurden, sowas zu machen. Und irgendwas in der deutschen Seele, sage ich jetzt mal, oder im deutschen Wesen, ist sehr, sehr empfänglich für diese Erzählung. Ich kann Ihnen immer nur raten, versuchen Sie, die Dinge rational und nüchtern zu sehen und sich nicht in solche Angstfantasien zu flüchten, weil das nützt nur dem Gegner.
Lassen Sie uns jetzt auch nochmal ganz konkret über die ATACMS sprechen, für die eben die USA jetzt da womöglich die Freigabe erteilt haben, für das Gebiet Kursk. Lassen Sie uns das auch gerne in zwei Fragen aufteilen. Ich sehe dazu nämlich im Stream zunächst mal die Vermutung eines Users, der schreibt, die Ukraine hat doch nur sehr wenig ATACMS, um das Momentum zu nutzen. Ist das militärisch also nur ein kurzfristiger Hype?
Also vielleicht hat sie im Moment lokal nicht so viele ATACMS, aber es ist nicht so, dass es in der Welt keinen ATACMS-Bestand gäbe. Also allein in den US-Lagern sind derzeit etwa 1.300 Stück, die man ohne weiteres kurzfristig in die Ukraine schicken könnte, über die bekannten Verschiebungswege. Also sprich Bremerhaven und dann einmal durch nach Polen und dann über Rzeszów rein. Also das hätten sie in wenigen Tagen oder Wochen spätestens in der Ukraine. Es ist zwar schon so, ATACMS ist ja eigentlich auch eine ältere Technologie, also eigentlich eine Missile, die in den 90er und Nuller Jahren gebaut worden ist, aber es gibt auch noch Bestände in anderen Ländern. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass quasi von heute auf morgen die ATACMS ausgeht. Ein Problem, dass sie viel eher beachten müssen, ist, wie ist der Status der russischen Luftverteidigung? Weil wenn sie wirklich gute, dichte Luftverteidigung haben, dann ist es für eine ATACMS schwer durchzukommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade in der Region Kursk da relativ wenig steht, weil die Russen da erstens nicht mit irgendeiner Invasion oder einem Angriff gerechnet haben. Und zweitens, weil sie es ja immer noch nicht schaffen, also jetzt auch nach mehreren Wochen, die Ukraine herauszuwerfen aus diesem Gebiet. Also trotz Import von Nordkoreanern, die ja im Moment auch dort sind. Ne? Aber womit ich beim Stichwort bin, vielleicht könnte das auch ein symbolischer Schlag sein. Also wenn ich quasi die Logistikbasis oder die Truppenkonzentration der Nordkoreaner rausnehme in Kurs, dann könnte das auch ein Signal an Nordkorea sein, nach dem Motto, hört auf, hier Leute zu schicken. Ne? Also das ist durchaus alles möglich und es gibt jedenfalls keine Knappheit, keine kurzfristige zumindest bei ATACMS.
Warum die Begrenzung auf die Region Kursk, möchte ein anderer User wissen?
Also unter der Annahme, dass das stimmt. Ne? Also wir reden ja hier über eine etwas unklare Nachrichtenlage. Warum die Begrenzung? Naja, es entspricht eigentlich der bisherigen Methode Proof of Concept. Das heißt, wenn die Ukraine Waffensysteme bekommen hat, dann ging das immer so nach dem Motto, du bekommst mal ein bisschen was. Und du darfst das in einem begrenzten Raum einsetzen. Zeig mir, dass du das kannst, zeig mir, dass du die Technologie beherrschst, zeig mir, dass du dich an die Absprache hältst. Und wenn das der Fall ist, dann bekommst du die Freigabe, das Ding komplett zu nutzen. So war das bisher bei allen westlichen Waffensystemen, die geliefert worden sind. Auch bei HIMARS zum Beispiel war es auch so. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die gleiche Methodik ist, also dass man Kursk sozusagen als Testlabor nimmt.
Es gibt ganz viele Fragen, die ich jetzt ein bisschen kondensieren und zusammenfassen möchte über den Zeitpunkt. Also, dass Joe Biden jetzt als scheidender US-Präsident diese Entscheidung getroffen hat. Wir wissen alle, am 20. Januar übernimmt Donald Trump, der eben da vermutlich eine ganz andere Politik in Bezug auf die Ukraine machen möchte. Das hat er zumindest angekündigt. Dazu also jetzt eine Frage stellvertretend für diese vielen, die ich hier gelesen habe. Kann Joe Biden denn eine Situation überhaupt jetzt noch militärisch schaffen durch diese Unterstützung, sodass Trump dann nicht einfach die Ukraine aufgeben kann? Reicht das jetzt, was da noch passiert in dieser kurzen Zeit bis 20. Januar?
Also kurze Antwort zur logistischen Frage, selbstverständlich. Schicken Sie das Zeug heute los, also laden Sie es aufs Schiff und weg damit. Ne? Das kann Trump dann nicht mehr rückgängig machen, sobald es in der Ukraine liegt und dort verfeuert wird. Also insofern lieber heute als morgen. Ich möchte aber wirklich eindringlich warnen vor dieser Hysterie-Erzählung, sobald Trump kommt, geht die Welt unter. Ne? Ich sage voraus, Disclaimer, ich bin kein Trump-Fan. Ja, ich finde den Mann persönlich auch, wie soll ich das diplomatisch sagen, schwierig, um nicht zu sagen sehr schwierig. Aber es war die Trump-Administration, die die Ukraine aufgerüstet hat zwischen 2016 und 2018 mit Javelins und mit N-Laws. Ja, während Obama 2014 an der Maidan-Revolution so gut wie überhaupt kein Interesse zeigte, das war dem völlig egal, sein Thema war Pivot to Asia. Ja, also diese Erzählung, Demokrat gut, Republikaner böse, das funktioniert so nicht. Das hat auch im Kalten Krieg nicht funktioniert. Denken Sie an Ronald Reagan zum Beispiel. Absolut überzeugter Republikaner, trotzdem absolut überzeugter Transatlantiker. Also so einfach ist das nicht. Natürlich sagt Donald Trump viel, viel Unsinn, wenn der Tag lang ist und wenn er kurz ist auch und wenn Wahlkampf ist sowieso. Aber verstehen Sie, Trump ist letztlich auch ein Narzisst. Ne? Trump, wenn er sich eines nicht leisten kann und eines nicht will, dann als Loser dazustehen. Überlegen Sie mal, wie das aussieht in seinem eigenen Weltbild. Er gibt die Ukraine auf, Putin greift sich und vielleicht noch Moldawien und halb Rumänien dazu und zündet in Polen. Wie steht Trump dann da? Ne? So ziemlich als der größte strategische Loser, der gerade halb Westeuropa verloren hat. Auch das ist genau wie die Atomerzählung. Das ist lustig, ne? Das sind so Bilder oder so Angsterzählungen, die die Leute sich einreden und dann kommt das so in die Medienmühle. Verzeihen Sie mir das, ja? Aber wenn das dann immer wiederholt wird, dann wirkt es so ein bisschen wie die russische Propaganda, also wie so Zersetzung, ne? Das gibt dann so ein Narrativ, das sie gar nicht mehr hinterfragen. Und mein Job ist es halt ständig, Narrative zu hinterfragen. Und deswegen würde ich Ihnen raten, verlassen Sie sich mal nicht so sehr auf diese Erzählung. Es kommt sehr darauf an, wen Trump in seine Administration reinnimmt, also in die zweite und dritte Reihe, also Menschen, die sie weder kennen noch sehen. Trump hatte damals in seiner ersten Präsidentschaft eine hervorragende Russia-Hand, nämlich Fiona Hill, die auch eine sehr gute Putin-Biografie geschrieben hat und die ihm dann schon gesagt hat, wie Russland funktioniert und was er tun soll. Ne? Also so muss man das dann auch ein bisschen betrachten.
Und dann schauen wir nochmal auf andere europäische Länder. Dazu nehme ich die Frage aus dem Stream. Ist es absehbar, ob ein europäisches Land, also zum Beispiel die Briten, dem Beispiel der Amerikaner folgen und auch die Erlaubnis erteilen, um Ziele in Russland anzugreifen?
Ja, selbstverständlich. Also sofern sie die Hoheit über diese Technologie haben, ja. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Briten zum Beispiel den Ukrainern bestimmte Anweisungen erteilt haben, dass sie Storm Shadow nur auf bestimmte Regionen richten dürfen oder mit bestimmten Beschränkungen operieren würden. Aber natürlich, das gilt für jedes Waffensystem. Erinnern Sie sich noch an 22? Da haben wir zum Beispiel ganz absurde Sachen diskutiert, wie zum Beispiel, ist ein Panzer jetzt eine Angriffswaffe oder eine Verteidigungswaffe? Also sozusagen, ihr bekommt Panzer, aber ihr dürft sie dann nur zur Verteidigung einsetzen und nicht zum Angriff. Ne? Und ich musste damals schon lachen und ich sehe das heute wieder so ein bisschen so. Wir führen heute wieder diese gleichen Diskussionen. Ist das jetzt Angriffs- oder Verteidigungswaffe und darf man das jetzt überhaupt und darf man das nicht? Und da sehen Sie halt aus was für einem Zustand der Westen kommt, ne? Dass wir viele, viele Dinge erst wieder erlernen und auch erst wieder zu einer Sprache der Stärke zurückfinden müssen. Aber es bleibt uns nichts übrig, also nicht gegen dieses Russland. Ne? Da darf man sich auch keine Illusionen mehr machen.
Zum Schluss nochmal, weil es so viele Fragen dazu gibt, möchte ich gerne nochmal auf den Taurus zu sprechen kommen. Und zwar fragte sich Erich Rossoff hier, was ist denn der Unterschied bei der Zielerfassung und Steuerung des Taurus, Diana Zimmermann hat das ja auch nochmal als Frage in den Raum gestellt, gegenüber den ähnlichen Raketen Frankreichs und Englands? Ich kann die Begründung des Bundeskanzlers hier nicht richtig nachvollziehen.
Ja, schön, dass Sie das sagen, weil ich kann das auch nicht. Ich glaube, es gab sogar vom ZDF eine kleine Reportage, wo man hingegangen ist in Deutschland in den Produktionsbetrieb und den Geschäftsführer interviewt hat und ich glaube auch den technischen Leiter und sie konfrontiert hat mit diesen Aussagen des Bundeskanzlers. Und die haben alle gesagt, nö, stimmt nicht. Ja, so, jetzt würde ich Ihnen vorschlagen, am besten gehen Sie nochmal mit dem ZDF-Team hin in diese Firma und interviewen diese Leute nochmal. Damit wir es auch ganz sicher wissen, aber also mir geht es genau wie dem Fragensteller hier. Ich weiß es auch nicht. Also ich sehe letztlich keine technischen oder betrieblichen Gründe. Im Gegenteil, ich halte das eigentlich für vorgeschoben.
Und dann haben wir noch eine weitere Frage zum Taurus. Holger Smolinski fragt sich, man sollte sich aber auch die Frage stellen, ob die Bundeswehr überhaupt genügend funktionierende Taurus hat. Bei dem Zustand der Bundeswehr würde mich das nicht wundern.
Ja, das ist eine berechtigte Frage und da sind wir wieder bei der Frage, was heißt Zeitenwende eigentlich, ne? Also Zeitenwende heißt nicht einen Topf mit Geld hinstellen und dann sich in den Sessel setzen und sagen, so, jetzt habe ich aber hier Zeitenwende gemacht. Zeitenwende heißt eine Armee, die 30 Jahre lang kleingeschrumpft und kleingespart wurde und die heute logistisch nicht einsatzfähig und nach 2 Tagen ausgeschossen ist, wieder in einen einsatzfähigen Zustand zu verwandeln. Das heißt Zeitenwende. Also viel Glück die nächsten 20 Jahre. Ne? Die Frage, hat man da noch genügend Material auf dem eigenen Territorium? Ja, die ist eine wichtige, weil eben die europäischen Armeen wieder zurück müssen zu der Fähigkeit, Landes- und Bündnisverteidigung zu betreiben. Also was sie ja eigentlich können müssten, aber in den letzten 20 Jahren einfach verloren haben und nicht mehr können. Frankreich kann das übrigens auch nicht mehr. Na, wir hatten ja in den letzten 20 Jahren so diese Doktrin, ist alles nur noch Hybrid und vielleicht kleinere Auslandseinsätze, aber nee, konventioneller Krieg, das ist so 20. Jahrhundert, ne? Das macht keiner mehr. So, und in die Welt müssen wir wieder zurück. Aber trotzdem, das heißt jetzt nicht, dass Sie deswegen die Waffen zurückhalten sollten. Ich sage ja immer das Gegenteil. Machen Sie die Lager leer, liefern Sie alles in die Ukraine, weil da ist die Front. Verstehen Sie? Also die Ukraine hält jetzt ihre Knochen hin, dafür, dass Europa Zeit gewinnt, um aufzurüsten und wieder fähig zu werden zur Landes- und Bündnisverteidigung. Ne? So muss man die Sache mal sehen.
Dann zum Schluss nochmal die Frage. Ihrer Meinung nach, diese Entscheidung der Amerikaner über den Einsatz von TACAMS-Raketen in der Region Kursk, bringt das die Ukraine wirklich in eine bessere Verhandlungssituation am Ende?
Ich weiß nicht, ob Verhandlungssituation das richtige Wort ist, aber es ist ein klares Zeichen an Russland, dass es eben nicht so einfach die Beute bekommt. Ja? Dass es auch nicht so einfach hier irgendwelche Drohnenschwärme rausschicken kann und dann glaubt, es würde nichts passieren. Und auch wenn es gewisse Politiker gibt in Europa, denen es da vielleicht ein bisschen an Entschlossenheit mangelt, heißt nicht, dass es nicht andere Länder in der Welt gibt, die durchaus sehr klare Zeichen setzen können. Es ist zunächst einmal ein Zeichen, ja, aber ein Zeichen, das sich durchaus in eine militärische Fähigkeit übersetzen kann.
Jetzt folgt mein Gespräch mit Ex-NATO-General Egon Rams. Seit Kriegsbeginn analysiert er für uns die Lage an der Front. Diesmal ordnet er die Freigabe der ATACMS in das größere Kriegsgeschehen ein.
Also ich sehe das nicht als einen Game Changer, aber es ist die Möglichkeit für die Ukraine, wichtige Ziele in der Tiefe Russlands zu treffen und auf diese Art und Weise die russische Kriegsführung zu erschweren. Das sind Ziele wie beispielsweise Gefechtsstände, Kommandoeinrichtungen, das können Depots sein, das können Flughäfen sein und dergleichen mehr. Und daher insbesondere Stichwort Flughafen, die Luftbedrohung für die Ukraine eine besondere Gefahr darstellt, insbesondere für die Zivilbevölkerung, ist das sicherlich eine Möglichkeit, die russische Seite auf eine andere Art und Weise in größerer Tiefe zu treffen und ihnen Schaden zuzufügen.
Und Russland hat bereits eine Reaktion angekündigt. Der russische Außenminister Sergei Lavrov spricht von einer entsprechenden Antwort und sagt, wir werden dies als eine neue Phase des westlichen Krieges gegen Russland betrachten und entsprechend reagieren. Was erwarten Sie?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke nicht, dass es um Nukleareinsätze geht, sondern ich denke, dass es um konventionelle Einsätze geht, die die Ukraine weiterhin schädigen werden. Ich möchte daran erinnern und nochmal nachdrücklich darauf aufmerksam machen, dass Russland im letzten halben Jahr mit einer hohen Intensität zivile Ziele in der Ukraine angegriffen hat, viele Zivilisten getötet hat, bis hin zu Kinderkrankenhäusern, die angegriffen wurden. Und dass auf diese Art und Weise, ich sage das mal, der kriegsverbrecherischer Einsatz der Russen, den wir seit dem 24. Februar 2022 haben, im Prinzip auf diese Art und Weise fortgesetzt wird. Das Völkerrecht verbietet derartige Einsätze und Russland hält sich an gar nichts. Von daher, auch diesen Drohungen sollte man gelassen entgegensehen. Wir müssen abwarten, was die Russen als Reaktion zeigen werden.
Ihr könnt auch Fragen stellen und mitkommentieren an Ex-NATO-General Egon Rams. Das könnt ihr per Mail tun oder auch hier direkt im Stream. Also, dass aber die Amerikaner der Ukraine jetzt eben erlaubt haben, die Attack-Camps gegen Ziele in Russland einzusetzen, das passierte ja nach monatelangem Drängen und Bitten eben der Ukrainer. Das ist auch schon so gesehen worden und so geschehen bei eben vielen anderen westlichen Waffenlieferungen. Ihrer Meinung nach dieses Abwägen dann auch der westlichen Länder und natürlich auch die Zeit, die dadurch verstreicht, bis die Ukraine die Waffen bekommt. Ist das richtig so, diese abwägende Haltung?
Also ich glaube, dass wir mit Blick auf die Ukraine in diesen Fragen, das fängt bei Panzerhaubitzen an und hört möglicherweise bei Attackams oder Taurus auf, ungeheuer viel Zeit verloren haben, die die Ukraine in den vergangenen 2,5 Jahren oder 2-3 Vierteljahren besser hätte nutzen können. 1000 Tage Krieg sind vorbei. Zurzeit sieht es so aus, dass die Russen im Donbass, ich sage mal, Dorf für Dorf oder Gemeinde für Gemeinde neben und nach Westen vorrücken. Das ist keine gute Situation für die Ukraine. Die Ukraine müsste, wenn sie tatsächlich irgendwann mal mit Verhandlungen mit der russischen Seite eintreten wollte, eine Position der Stärke bekommen. Dazu kann Attackams, können andere weitreichende Waffen wie Scalp oder Skyshadow eine entsprechende Unterstützung leisten oder entsprechende Hilfe sein. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht das Recht der Russen ist, ein Sanktuarium auf ihrem eigenen Territorium aufzubauen, in das andere Leute, sprich in dem Falle die Ukraine, entsprechend hineinwirken dürfen. Von daher militärische Ziele anzugreifen auf dem Boden der Russischen Föderation ist ein legitimes Recht für die Ukraine.
Der Kanzler hat sich eben in unserem ZDF-Interview noch mal sehr deutlich zu den Taurus-Lieferungen geäußert. Ich möchte zwei Kommentare sehr unterschiedlicher Art aus dem Stream rausgreifen. Christel Breuer schreibt, ich bin dankbar, dass unser Kanzler so verantwortlich entscheidet, meint damit eben wohl das Nichtliefern des Taurus. Und ein anderer User schreibt, Ukraine aufrüsten und Europa schützen. Das sind natürlich zwei gegensätzliche Arten, wie man darauf blicken kann. Sprechen wir eben über die Taurus-Lieferungen, die die Ukraine nicht bekommt, so der Kanzler. Können Sie die Entscheidung nachvollziehen?
Also ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, sondern ich nehme jetzt mal ein anderes Bild, wenn ich darf. Die Entscheidung zur Lieferung der Kampfpanzer Leopard 1 hat gedauert vom September 22 bis zum Auftrag an die Industrie im Mai 23. Das ist für die Ukraine verlorene Zeit. Die Fahrzeuge kommen zu spät und wir werden wahrscheinlich irgendwann auch mit Blick auf Taurus eine ähnliche Situation erleben. Die Ukraine, wenn wir denn wollen, dass die Ukraine überhaupt eine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen, muss mit den nötigen Waffen, mit den nötigen Waffensystemen, und da gehört Taurus für mich mit dazu, entsprechend ausgerüstet werden, damit sie den Russen entsprechend Paroli bieten kann. Und das ist mehr als rechtmäßig, wenn ich die völkerrechtswidrigen Angriffe der russischen Seite auf die zivile Infrastruktur und auf die zivile Bevölkerung in der Ukraine sehe.
Und die Frage unseres Streams auch an Sie jetzt schon einmal gestellt. Wie kann denn dieser Krieg enden? Mögliche Szenarien Ihrer Einschätzung?
Also das ist eine Frage, die ist ausgesprochen schwierig zu beantworten. Wie der Krieg beendet wird, hängt im Wesentlichen davon ab, wie der Westen sich weiter verhält. Wir wissen, dass wir dort eine große Unbekannte haben im Augenblick, die heißt Donald Trump. Mit seiner berühmten Aussage, er würde diesen Krieg innerhalb von einem Tag beenden. Das kann nur zulasten der Ukraine gehen. Die Möglichkeiten, die wir haben, haben wir mit Blick auf die Ausrüstung und Ausbildung der Ukraine meines Erachtens nach noch nicht ausgeschöpft. Und man muss über diesen ganzen Vorgang praktisch seit dem 24. Februar 2022 eine Leitlinie setzen. Und die lautet, was die westliche Unterstützung angeht, das gilt jetzt auch für Attackams, zu wenig und zu spät. Das ist praktisch das, was die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland ist der Aggressor, entsprechend hingehalten hat. Und wo mir das manchmal auch von Seiten der Politik und politischer Entscheidungsträger zynisch vorkommt, wenn man sagt, nach dem Motto, wir lassen diesen Krieg mal weiter köcheln, indem wir der Ukraine nicht das liefern, was sie brauchen.
Soweit die militärische Analyse. Doch wie kann dieser Krieg einmal enden? Welche Optionen haben der Westen und Kiew? Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin und Friedensforscherin Professor Ursula Schröder. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie dieser Krieg tatsächlich enden kann. Das ist ja auch die Frage unseres Streams. Welche Szenarien sind da Ihrer Meinung Stand heute 1000 Tage Krieg denkbar?
Ja, die Szenarien, die sich für ein gerechtes Ende des Krieges gerade bieten, die sind gerade nicht so positiv. Und mit einem gerechten Ende des Krieges meine ich einen Krieg, der von beiden Kriegsparteien, also der ukrainischen Seite, auch als gerecht und als nachhaltig akzeptiert werden kann. Das heißt, die Szenarien, die ich gerade sehe, gehen eher in eine Richtung, in der die Ukraine durch unterschiedliche Faktoren, sei das die großflächige Zerstörung zivilgesellschaftlicher, ziviler Infrastrukturen in der Ukraine, seien das die Wahlen in Europa oder in den USA, die eher darauf hindeuten, dass die internationale Unterstützung für die Ukraine schwächer werden wird, sei das die allgemeine Kriegsmüdigkeit darauf hinauslaufen wird, dass die Ukraine in eine Verhandlungssituation kommen könnte, die zu ihren Ungunsten enden kann. Beispielsweise dadurch, dass eine neue Regierung Trump die Ukraine in eine Verhandlungssituation zwingt, die nicht positiv für sie endet.
Sie sagen, die nicht positiv für sie endet. Lassen Sie uns da noch mal eingehender darüber sprechen. Ich lese hier eine Frage im Stream von User Mika Misaki. Also gibt es erst Verhandlungen, wenn die Ukraine ihre verlorenen Territorien zurück hat? Ich denke, dass das nicht mehr machbar ist und man jeden Tag eine bessere Verhandlungsposition aufgibt. Was würden Sie dem User antworten?
Es ist so, dass in Kriegen eigentlich immer verhandelt wird, auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist auch hier so. Das heißt, es wird dauerhaft über bestimmte Dossiers schon seit Kriegsbeginn verhandelt. Das sind die Dossiers der Gefangenenaustausche. Es hat im Oktober meines Wissens der 58. Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden. Es geht um Gefallenenaustausche. Es geht verschleppte Kinder wieder in die Ukraine zu bekommen. Das sind alles Verhandlungen, die immer stattfinden. Und auf solchen Verhandlungen, die eher so vertrauensbildenden Charakter haben, kann man auch größere Verhandlungsszenarien aufsetzen. Worum es aber jetzt bei den Verhandlungen geht, um die in den Medien gesprochen wird, sind Verhandlungen großformatiger Natur, einer großen Anzahl von Mächten, von einer Kontaktgruppe, die sich konzertiert in einen Verhandlungsprozess bewegen. Und auch dieser Verhandlungsprozess wird, wie es auch im Normalfall in Kriegen so ist, parallel zu kriegerischer Auseinandersetzung stattfinden müssen. Das heißt, Verhandlungen und Kriegsführung schließen sich nicht aus, sondern es gibt immer ein sowohl als auch, beides wird parallel stattfinden müssen. Und Verhandlungsinitiativen dieser Art sollten langfristig vorbereitet werden, werden im Hintergrund auch bereits vorbereitet. Aber hier sollte jetzt mehr Drive rein, mehr Macht hintergelegt werden, damit eine Verhandlungslösung auch sinnvoll etabliert werden kann.
Welche Länder sind denn an sowas beteiligt?
Auf der westlichen Seite hat sich ja schon eine sehr große Unterstützergruppe um die Ukraine geschart. Die werden sicherlich in Verhandlungen auch weiterhin eine Rolle spielen. Die große Wildcard, die wir gerade sehen, sind natürlich die Vereinigten Staaten, bei denen jetzt die Frage ist, wie sich die Ankündigung von Trump, diesen Krieg sehr schnell über Verhandlungen beenden zu wollen, ausdrücken wird. Denken wir da einmal an Trumps Versuch, den Afghanistan-Krieg 2020 über einen Deal mit den Taliban zu beenden, der dann zum Kollaps der afghanischen Regierung geführt hat. Da ist also durchaus auch mit Vorsicht zu genießen, was bisherige Verhandlungserfolge und Misserfolge so zu bieten haben. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass ein möglicher Schlüssel für das Ende dieses Krieges nicht im sogenannten globalen Norden, sondern im globalen Süden liegen kann. Insbesondere bei Staaten, die auch von russischer Seite als Verhandlungspartner bereits anerkannt werden. Das sind insbesondere China, das ist Indien, das ist Brasilien. Das sind aber sicherlich auch die Staaten, die gerade schon in den aktuell laufenden Verhandlungen involviert sind. Das ist insbesondere Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar spielt eine Rolle, die Türkei spielt eine Rolle. Wir müssen also darauf achten, dass wir diese neuen Spieler auf der internationalen diplomatischen Bühne nicht übersehen, weil sie eine wirklich große Rolle spielen können, wenn sie es denn wollen.
Dann gibt es bei uns die kritische Frage aus dem Stream: Wenn es denn irgendwann zu irgendeiner Form der Verhandlungslösung kommen sollte, warum sollte Putin sich an einen Friedensvertrag halten? Er kann ihn abschließen, davon profitieren und dann doch wieder angreifen. Wer soll ihn davon abhalten?
Und genau das ist der Kern des Problems. Diese Frage ist zentral. Es wird bei allen Verhandlungsfragen im Grunde am Ende darum gehen, dass die Ukraine glaubwürdige Zusicherungen braucht, dass sie nicht erneut von Russland angegriffen werden wird. Und das ist auch eines der Fehler oder eines der der Leerstellen in einigen dieser vielen Friedenspläne, mit denen international hantiert wird, weil da meistens auf diese Frage der glaubwürdigen Zusagen nicht direkt eingegangen wird. Und diese Frage hängt zentral von der militärischen Unterstützung der Ukraine ab, und zwar der Nachhaltigkeit und der auch der Vertragsgarantie dieser Unterstützung. Und damit sind wir im Feld der Sicherheitsgarantien. Die Ukraine hat verschiedenste Sicherheitsgarantien mit verschiedenen bilateralen Partnern abgeschlossen. Es geht aber darum, dass diese stark ausgestaltet werden und dass sich die Ukraine darauf verlassen kann, vertraglich abgesichert darauf verlassen kann, dass sie im Falle eines erneuten russischen Angriffs geschützt wird. Und das sind Debatten, die müssen aktuell zentraler geführt werden, als sie das gerade werden.
Sie haben die Sicherheitsgarantien angesprochen. Dazu kommentiert ein User/Userin, kann die Ukraine nicht ein Achtel ihres Gebiets abgeben und dafür einen Freischein für die NATO bekommen? Bringt das was? Und ich würde gerne anschließen, ist das realistisch, dass das passiert?
Momentan, wenn wir uns die unterschiedlichen Friedens- oder sogenannten Friedenspläne anschauen, die auf dem Tisch liegen, sei das das, was aus der neuen Trump-Administration gefloatet wird, oder sei das der chinesisch-brasilianische Friedensplan oder ähnliche Konstrukte, dann geht es momentan darum, die Konfliktlinie zwischen der Ukraine und Russland so einzufrieren, wie das genannt wird. Das klingt harmlos, ist es aber de facto nicht. Und das wäre zu einem aktuellen Zeitpunkt nicht ein Achtel des Territoriums, sondern mindestens ein Fünftel des ukrainischen Territoriums, um das hier sozusagen gespielt wird. Und nein, es wäre kein Freischein. Es wird keinen Freischein für die Ukraine geben, der NATO beizutreten, weil die militärische Neutralität, also die Entwaffnung der Ukraine, eines der zentralen Kriegsziele Putins ist. Und deswegen ist das etwas, das in zukünftigen Verhandlungen zu klären ist und wird eines der größten sozusagen Stolpersteine in solchen Verhandlungen sein. Die Frage, welche Art der militärischen Unterstützung an die Ukraine zugelassen wird von russischer Seite und wozu die internationale Unterstützung bereit ist. Aber einfach nur Territorium gegen Frieden, so einfach wird es leider nicht funktionieren.
Daniel Kalkhofer schreibt hier bei uns im Stream, kommt mit einer Idee, sagt, warum bekommt die Ukraine keinen Status wie die Schweiz, keine NATO, keine europäischen oder russischen Truppen, Ukraine als Freihandelszone?
Was lange diskutiert wurde, ist ein ähnlicher Plan. Das ist die sogenannte Finnlandisierung, also die Frage, ob nicht die Ukraine neutral werden könnte. Natürlich steht dem entgegen, dass Finnland diese Neutralität gerade aufgegeben hat und der NATO beigetreten ist. Andere Pläne, die da diskutiert werden, sind beispielsweise das Korea-Modell, dass eine harte Demarkationslinie zwischen zwei Staaten aufgebaut wird, Nord- und Südkorea, die dann über Jahrzehnte durch militärische Truppen patrouilliert wird. Auch hier gibt es ja beispielsweise im Trump-Plan schon Andeutungen, dass eine internationale Schutztruppe eine mögliche Demarkationslinie zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation sichern solle, mit dem Hinweis, dass das nicht durch amerikanische Soldaten passieren wird. Allein da stellen sich dann schon sehr, sehr viele Machbarkeitsfragen. Wer soll die Truppen stellen? Von welcher Organisation wird das angeführt? Handelt es sich um internationales Peacekeeping, europäisches Peacekeeping? Also noch sehr viele offene Fragen an dieser Stelle.
Dazu die Nachfrage auch direkt aus dem Stream. Wäre es denn denkbar, dass im Falle eines Friedens bzw. Waffenstillstands an der Grenze UN-Truppen zu stationieren sind? Da habe ich jetzt eben bei Ihnen gehört, eher unrealistisch oder unklar zumindest, oder?
Es ist schwer zu sagen, dass die Frage nach internationalen Friedenstruppen wird sich stellen. Es wird sich insbesondere die Frage für Europa stellen, welcher Art Truppen die europäischen Staaten stellen können. Da bieten sich drei Organisationen an. Das sind die OSZE, die NATO und die Europäische Union, die unterschiedlich sozusagen gute Kapazitäten bereitstellen könnten und unterschiedlich politisch gut geeignet sind für die Rolle. Es wäre in jedem Fall ein immenser Kraftaufwand, beispielsweise für die Europäische Union eine Friedensoperation zu stellen, die mit sehr hohem Personalaufwuchs hier operieren müsste und auf der anderen Seite auch das politische Problem zu umschiffen, dass in Nachkriegssituationen Konflikte immer wieder aufflammen können. Und da ist dann die Herausforderung natürlich, dass es sein könnte, dass westliche europäische Truppen in direkten Kontakt mit russischen Soldaten kommen könnten. Und das ist ein Szenario, das ja die NATO jetzt seit Jahren versucht, sehr stark zu vermeiden. Das heißt, es stellen sich politische Fragen an der Stelle. Es stellen sich Fragen der Entsendung von Personal, die gar nicht so einfach, so schnell in so großen Mengen passieren kann. Aber es wird eine Frage sein, die hier diskutiert wird, die auch von einigen europäischen Ländern, Polen, Dänemark beispielsweise, schon aufgenommen worden ist. Und da können wir erwarten, dass sobald es um Verhandlungsmöglichkeiten gehen wird in den nächsten Monaten, dass es dann auch um die Frage gehen wird, welchen Beitrag die europäischen Staaten leisten werden, weil es jetzt ja so aussieht, als würden die europäischen Staaten die Garantiemächte werden, die die Souveränität der Ukraine in Zukunft garantieren müssen, jetzt wo wir gerade nicht absehen können, welche Rolle die USA einnehmen werden.
Unterschiedliche Kommentare bei uns im Stream. Ich möchte drei herausgreifen und dann noch eine Frage an Sie stellen. Also einmal schreibt hier Malis Kriege beenden durch diplomatische Gespräche, nicht mit Waffen. Thomas Gralitz hingegen kommentiert, man muss auch Russland mal die rote Linie zeichnen und dann auch handeln. Und von Arthur Fritzler kommt, um die Konfliktlinie auch einzufrieren, wäre das Zehnfache an Waffenlieferungen an die Ukraine notwendig. Und dazu passt dann die Frage hier bei uns im Stream, wie kann man erwarten, dass die Ukraine einen Zermürbungskrieg gewinnt? Russland hat mehr Soldaten, Nordkorea hat mehr Granaten geliefert als Europa. Korrigieren Sie mich, fragt der User ein bisschen ins Offene an Sie.
Die Frage ist, wie das aktuelle strategische Ziel der westlichen Unterstützung definiert wird für die letzte Frage. Die Frage ist ja nicht unbedingt, ob die Ukraine diesen Krieg gewinnt, sondern die Frage ist, welches Ergebnis dazu führen oder welche Schritte dazu führen können, dass die Ukraine als souveräner, ökonomisch souveräner, politisch souveräner Staat erhalten bleibt, der nicht fürchten muss, erneut auf seinem Territorium angegriffen zu werden. Da ist die Frage von Sieg und Niederlage zunächst sekundär. Es geht um das substanzielle Ziel der Aufrechterhaltung der ukrainischen Souveränität. Und zu den anderen Fragen kann ich sagen, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht. Es geht in einem solchen hocheskalierten Zermürbungskrieg, ja, das ist es, nicht darum, entweder diplomatische Verhandlungen zu führen oder Waffen zu liefern. Es geht um eine gute und sinnvolle strategische Verknüpfung von beiden, also um ein sowohl als auch. Das heißt in diesem Fall nach wie vor, dass eine der Bedingungen für einen gerechten Frieden, der also anerkannt werden kann und damit auch eine Chance darauf hat, nachhaltig zu sein. Eine Bedingung für einen gerechten Frieden ist es, den militärischen und politischen und ökonomischen Druck auf Russland aufrechtzuerhalten, weil freiwillig wird Russland selbstverständlich nicht verhandeln. Und wenn es verhandelt, wird es versuchen, maximale Konzessionen aus der Ukraine herauszuverhandeln. Und das wird dann die Ukraine eine sehr unangenehme Situation bringen. Das heißt, Druck, Sicherheitsgarantien und eine konzertierte Initiative von Staaten mit Ansprechpersonen, Ansprechstaaten, die in einer konzertierten multilateralen Initiative versuchen, einen Friedensprozess vorzubereiten und diesen als Prozess auf den Weg zu bringen. Das sind die drei Bedingungen, die es für ein Ende des Kriegs braucht. Und das ist immer eine Bedingung, die militärische Macht einbezieht. Einen rein diplomatischen Weg sehe ich aktuell nicht.
Das sagt Professor Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ihr habt es gehört. Die ATACMS-Freigabe könnte den weiteren Kriegsverlauf beeinflussen. Frieden ist auch nach 1000 Tagen nicht in Sicht. Wir haben die Lage in der Ukraine weiter im Blick. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr gibt es unser Ukraine-Update. Diese Woche haben wir das vorgezogen, doch ab der nächsten Woche seht ihr uns wieder zur gewohnten Zeit auf YouTube. Danke fürs Zuhören. Tschüss.